Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Finanz- und Wirtschaftsexperte soll Griechenland aus der Krise führen. Nach tagelangen Verhandlungen einigten sich Sozialisten und Konservative auf Lukas Papademos als neuen Ministerpräsidenten. Der frühere Vizechef der Europäischen Zentralbank erhielt den Auftrag, eine Übergangsregierung zu bilden. Das neue Kabinett soll schon morgen vereidigt werden.
Vermutlich wissen die Kommunisten selbst nicht so recht, ob sie heute auch gegen den neuen Regierungschef demonstrieren. Ihren Protest hatten sie vor einer Woche schon angemeldet. Nach einem harten Verhandlungsmarathon war es heute Nachmittag geschafft. Habemus Papademos, sagt man derzeit in Griechenland, in Anspielung auf die Formel bei der Papstwahl. Und Lukas Papademos wendet sich sofort an seine Landsleute, alle Kanäle übertragen live. Griechenland steht am Wendepunkt und vor Riesenproblemen, erklärt er. Es sei aber zu schaffen mit Einigkeit, Verständnis und Umsicht. Und er betont, dass er kein Politiker sei, also nicht den beiden verfeindeten Lagern von sozialdemokratischer PASOK und konservativer Nea Demokratia angehört, deren Vertreter heute Morgen wieder bei Staatsoberhaupt Papoulias antreten, um eine Lösung zu finden. Vor allem die Kompetenzen des neuen Regierungschefs waren lange umstritten. Ausreichenden Gestaltungsspielraum hatte der ehemalige Vize der Europäischen Zentralbank aber eingefordert, um das Land vor dem Bankrott zu bewahren. Besonders zugute kommt ihm dabei, dass er als sehr gut vernetzt gilt, in Finanzkreisen wie auch im politischen Europa. Lukas Papademos steht vor einer wahren Herkulesaufgabe. Er muss die Verträge zur Rettung Griechenlands unter Dach und Fach bringen. Er muss den Reformprozess weiterdrehen, den sein Vorgänger Papandreou angestoßen hat. Und er muss nach 60 Jahren Misswirtschaft das Vertrauen der Griechen in die Politik wiedergewinnen. Das wird wohl die schwierigste Aufgabe sein.
Mehr zur Entwicklung in Griechenland finden Sie unter tagesschau.de, unter anderem ein Porträt des künftigen Regierungschefs Papademos. Auch in Italien könnte ein Wirtschaftsexperte das Ruder übernehmen. Als Nachfolger von Ministerpräsident Berlusconi wird zunehmend der frühere EU-Kommissar Mario Monti gehandelt. Der 68-Jährige könnte bis zu Neuwahlen einer Übergangsregierung vorstehen. Berlusconi hatte angekündigt, abzutreten, sobald das Parlament die von Brüssel geforderten Reformen verabschiedet hat.
So kennt Europa Mario Monti. Als EU-Binnen- und Wettbewerbskommissar hat er sich internationale Anerkennung erworben. Jetzt soll der Wirtschafts- und Finanzfachmann Italien retten. So will es jedenfalls der Staatspräsident, der Monti als seinen Joker um das Amt des Ministerpräsidenten zog. Das Wichtigste ist jetzt, dass sichergestellt werden kann, dass Italien bis zum Jahr 2013 zu einem ausgeglichenen Haushalt kommt. Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano macht sich Sorgen um die Zukunft Italiens, das in den nächsten 4 Jahren bis zu 1.000 Milliarden Euro Kredite aufnehmen muss und damit zum größten Unsicherheitsfaktor der Eurozone werden könnte. Europa erwartet ganz dringend ehrliche und gewichtige Zeichen, dass Italien volle Verantwortung übernimmt, vor allem, weil es EU-Gründungsmitglied ist. Der noch immer nicht offiziell zurückgetretene Berlusconi bleibt seiner Linie treu, jeden Tag eine andere Entscheidung. War er gestern noch entweder für Neuwahlen oder für seinen Parteifreund Alfano als seinen Nachfolger, sprach er sich heute, nachdem die Aktienkurse auch seiner Firmen eingebrochen waren, gegen Alfano und für eine Übergangsregierung Mario Monti aus. Aber das bedeutet Streit, nicht nur in seiner eigenen Partei, vor allem sein Koalitionsfreund Umberto Bossi von der Lega Nord setzt, heute jedenfalls, auf Neuwahlen. Die Börsen dagegen reagieren positiv auf den Vorschlag Mario Monti. Ein erstes Hoffnungszeichen.
Die EU-Kommission beurteilt die Wirtschaftsaussichten in der Eurozone zunehmend skeptisch. EU-Währungskommissar Rehn legte heute in Brüssel die Herbstprognose vor. Danach wird im kommenden Jahr nur noch ein Plus von 0,5% erwartet. Das Wachstum in der Eurozone sei zum Stillstand gekommen und wegen der Schuldenkrise bestehe das Risiko einer Rezession. Rehn forderte vor allem Italien auf, seine Spar- und Reformpolitik rigoros umzusetzen.
EU-Währungskommissar Olli Rehn ist heute der Überbringer schlechter Nachrichten. Noch ein schneller Blick, ja, dahinter ihm stehen wirklich die Worte Wachstum und Stillstand. Von einem Teufelskreis aus Schuldenkrise und Wirtschaftsflaute spricht er und die Zahlen belegen das. die ursprüngliche Wachstumsprognose für 2012 deutlich nach unten korrigiert. Der Aufschwung in der EU ist zum Stillstand gekommen. Es gibt das Risiko einer neuen Rezession, wenn jetzt nicht bestimmt gehandelt wird. Die deutliche Botschaft aus Brüssel: Schulden runter überall in der EU. 5 weiteren Ländern drohen jetzt Strafen, weil sie ihre Schulden nicht schnell genug abbauen, darunter Belgien und Polen. Und Griechenland, der Schuldenberg dort, so die neue Prognose, könnte 2012 auf fast 200% der Wirtschaftsleistung anwachsen, wenn nicht die geplanten Hilfsmaßnahmen umgesetzt werden. Unbequeme Zeiten für die gesamte Weltwirtschaft. Und so fordert auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds heute zu Besuch in China endlich politische Klarheit. Die Verwirrung, die Gerüchte, sagt sie mit Blick auf Italien und Griechenland, das sorgt für Unbeständigkeit. Aus unserer Sicht sorgt politische Klarheit für mehr Stabilität. Nervöse Finanzmärkte, Schuldenkrise auch für die Arbeitsmärkte, heißt das alles nichts Gutes. Auf die Politik in Europa wartet ein ganzes Knäuel von Problemen. Probleme, die unübersichtlich zusammenhängen.
Der Bundestag hat heute über das Thema Mindestlohn debattiert. Die Linkspartei hatte dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Die CDU will auf ihrem Parteitag in der kommenden Woche über eine allgemeine Lohnuntergrenze diskutieren. Arbeitnehmer- und Wirtschaftsflügel sind aber noch uneins. Die FDP lehnt einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn weiter ab. SPD, Grüne und Linke warfen der Koalition vor, lediglich wahltaktisch zu handeln.
Beschämend nannte es der Vorsitzende der Linkspartei, dass zwar in kürzester Zeit Milliardensummen zur Euro-Rettung beschlossen wurden, aber nicht für menschenwürdige Löhne.
Dass wir jetzt in der zweiten Legislaturperiode im Prinzip seit 6 Jahren es nicht hingekriegt haben, Armutslöhne in dieser Republik durch die Einführung von Mindestlöhnen zu verhindern, das ist ein Skandal an sich, meine Damen und Herren.
Die CDU diskutiert zunehmend über allgemeine Mindestlöhne. Der Koalitionspartner FDP hält davon gar nichts.
Ein allgemeiner Mindestlohn, eine allgemeine Lohnuntergrenze, die von Aachen bis Cottbus, von Flensburg bis Konstanz und für alle Branchen identisch ist, wird zu einem führen. Nicht zu höheren Löhnen, sondern zu höherer Arbeitslosigkeit.
Kompromisssuche in der Koalition. Die Tarifpartner sollen Lohnuntergrenzen vereinbaren. Das funktioniert aber nicht, sagt die Opposition.
Der Mindestlohn ist notwendig, beispielsweise, weil die 3,12 Euro, wenn ich es richtig weiß, im Friseurgewerbe in Sachsen nicht ein tariffreier Raum sind, sondern es ist ein Tarifvertrag. Leider Gottes, muss man sagen, an dieser Stelle.
Auch im Reinigungsgewerbe sind die Tariflöhne so niedrig, dass sie oft nicht zum Leben reichen. Nach Branchen und Regionen differenzierte Mindestlöhne, wie die Kanzlerin sie vorschlägt, stoßen bei den christdemokratischen Arbeitnehmern auf Widerstand.
Eine Landschaft, ich sag mal, wo man dann am Ende ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Lohnuntergrenzen hat. Wie das gehen soll, das weiß ich nicht.
Auch Arbeitsministerin von der Leyen bekennt sich per Zeitungsinterview zum allgemeinen Mindestlohn. Die Grünen stellen einen Antrag, der Positionen der CDU-Sozialausschüsse übernimmt.
Wenn ich das berücksichtige, was hier heute gesagt worden ist, dann überfordern wir selbst Sie nicht mit unserem Antrag.
Abgestimmt wurde der Antrag nicht. Auffällig aber war, dass die CDU-Prominenz heute nicht sprach. Zurückhaltung vor dem Parteitag am Wochenende.
Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan soll zum ersten Mal seit seinem Beginn vor 10 Jahren zurückgefahren werden. Die Bundesregierung will die maximale Zahl der Soldaten, die entsandt werden können, bis Anfang 2013 möglichst um 1.000 verringern. Das geht aus einem Brief von Verteidigungsminister de Maizière und Außenminister Westerwelle an die Chefs der Bundestagsfraktionen hervor. Derzeit liegt die Obergrenze bei etwa 5.300 Soldaten.
Das Ende ist in Sicht. Überraschend haben sich Außen- und Verteidigungsminister jetzt auf eine deutliche Truppenreduzierung verständigt.
Wir sind 10 Jahre in Afghanistan und es können nicht noch weitere 10 Jahre werden. Deswegen ist es das Ziel der Bundesregierung, mein Ziel, dass wir bis Ende des Jahres 2014 alle Kampftruppen aus Afghanistan abgezogen haben.
In diesem gemeinsamen Brief an die Fraktionsvorsitzenden erläutern beide Minister ihren Plan. Von derzeit 5.350 Soldaten soll das Afghanistan-Kontingent Anfang nächsten Jahres zunächst auf 4.900 und bis Anfang 2013 auf 4.400 Soldaten verkleinert werden. So hofft die Regierung auf Unterstützung der Opposition für eine weitere Mandatsverlängerung. Zustimmung bei der SPD.
Glaubwürdig ist das nur, wenn die Bundeswehr ihr eigenes Kontingent auch reduziert. Nur dann ist die Voraussetzung gegeben, dass es weiterhin breite parlamentarische Mehrheiten im Deutschen Bundestag für das Mandat gibt.
Die Grünen sprechen dagegen von einer Luftbuchung. Sie verlangen überdies, die Aufstandsbekämpfung einzustellen.
Wir sind der Auffassung, dass man für 2012 auf 3.900 runtergehen kann. Voraussetzung ist, die offensive Aufstandsbekämpfung, das Partnering, an dieser Stelle einzustellen.
Die Linkspartei war von Anfang an gegen den Einsatz. In der Frage der Truppenreduzierung hatte es lange Zeit scharfe Differenzen zwischen Außen- und Verteidigungsministerium gegeben. Westerwelle hatte gedrängt, die Militärs dagegen gebremst. Der jetzige Schulterschluss gilt als Kompromiss. Im Januar soll der Bundestag darüber entscheiden.
Die syrische Führung geht nach wie vor gewalttätig gegen die Opposition vor, entgegen einer Friedensvereinbarung mit der Arabischen Liga. In mehreren Städten wurden auch heute nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten Demonstranten getötet. In Damaskus sollen bei Hausdurchsuchungen zahlreiche Menschen festgenommen worden sein. Die Gegner von Präsident Assad rufen inzwischen nicht mehr nur zu Demonstrationen, sondern auch zum Arbeitskampf auf.
Landesweiter Streik in Syrien. Diese Videos sollen dokumentieren, dass der Streikaufruf in den meisten Städten befolgt wird. Händler haben ihre Läden und Geschäfte verrammelt. Die Menschen bleiben zu Hause aus Protest gegen die brutale Unterdrückung durch das Regime Assad. Trotz eines Friedensplans mit der Arabischen Liga hat sich nichts geändert im Land. Das Militär hält Städte besetzt und schießt gezielt auf friedliche Demonstranten. So die nicht nachprüfbaren Informationen aus dem Land. Auch diese Demonstration soll heute stattgefunden haben. Wieder ist von Toten und Verletzten die Rede. Sicherheitskräfte gehen brutal gegen meist friedliche Demonstranten vor. Seit der Zustimmung Syriens zum Friedensplan der Arabischen Liga vor einer Woche sollen über 100 Menschen gestorben sein, sagt Amnesty International. Auch heute traf sich die Arabische Liga mit solchen Oppositionellen aus Syrien, die immer noch zu Gesprächen mit Assad bereit sind, allerdings erst, wenn der die Gewalt im Land wirklich beendet hat. Wenn das Regime mit dem Blutbad weitermacht, dann müssen härtere Maßnahmen ergriffen werden. Wir begrüßen alle Bemühungen, den Druck zu erhöhen. Angesichts solcher Bilder fordern andere syrische Oppositionsgruppen schon heute die totale Isolierung des Landes und einen Sturz des Systems Assad.
Der Osten der Türkei ist erneut von Erdstößen erschüttert worden. 2,5 Wochen nach dem schweren Beben in der Provinz Van stürzten zahlreiche schon beschädigte Gebäude ein. Mindestens 10 Menschen wurden getötet. Unter den Verschütteten waren Journalisten und Rettungskräfte, die nach dem ersten Beben nach Van gekommen waren.
Um Menschen aus Trümmern zu retten, war er vor 2 Wochen von weit her nach Van gekommen. Der japanische Arzt Atsushi Miyazaki. Heute nun war er es, den man hier zu retten versuchte, wie man inzwischen weiß, am Ende vergeblich. Das erst vor einem Jahr renovierte Bayram-Hotel in Van war für den Arzt aus dem fernen Land zur tödlichen Falle geworden und nicht nur ihm, sondern auch vielen Journalisten, die von hier seit 17 Tagen, seit dem großen Beben vom 23. Oktober, über die Folgen der ersten Erdstöße berichten. Zwei meiner Kollegen sind hier verschüttet. Wir sind hier wegen der Berichterstattung zu dem Beben. Obwohl vom letzten Beben stark beschädigt, waren das Bayram-Hotel und ein weiteres gut belegt und praktisch die einzigen bewohnten Gebäude in Van, Folge einer bis jetzt nicht geklärten Sondergenehmigung. Schließlich leben die meisten Bürger der Stadt aus Angst vor Nachbeben seit dem 23. Oktober in Zelten. So erklärt es sich, dass die weiteren gut 20 heute Nacht eingestürzten Gebäude menschenleer waren. Gleichwohl, man befürchtet, dass sich in den Trümmerwüsten der zwei Hotels bis zu 100 Verschüttete befinden und das bei klirrender Kälte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 11. November.
Das triste Novembergrau der vergangenen beiden Tage beginnt sich von Osten her zu lichten, denn von dort lenkt es hochkühle und trockene Luft heran, in der sich kaum noch Nebel bilden kann. Der noch vorhandene wird von einem auflebenden Wind vertrieben. Nordöstlich der Elbe funkeln bereits die Sterne. Im Laufe der Nacht bekommt die Hochnebeldecke dann auch von der Nordsee über den Thüringer Wald bis nach Ostbayern immer mehr Lücken. Richtung Südwesten bleibt es, abgesehen von den höheren Bergen, neblig trüb. Daran ändert sich auch am Tag nicht allzu viel, während im Osten und Norden häufig die Sonne scheint. Dort bläst der Ostwind mäßig an den Küsten frisch, Richtung Süden meist schwach. In der Osthälfte heute Nacht leichter Frost, am Niederrhein bis plus 6 Grad. Im Dauernebel morgen nur kühle 4, am Nordrand der Eifel bei Sonne bis 14 Grad. An den Höchsttemperaturen ändert sich in den nächsten Tagen wenig. Nachts wird es aber vor allem in der Osthälfte zunehmend frostig. Ansonsten scheint nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder häufig die Sonne, nur Richtung Süden auch längere Zeit trübe.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Karin Mioska, darin Ökonomen an die Macht, die Erwartungen an Papademos und Monti sowie Blackout vor der Kamera. Die Präsidentschaftsbewerber der Republikaner demontieren sich selbst.